Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer ganz neuen Folge, Überraschung, von Orki Cool trifft, dem Format hier bei Orki Cool, in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch treffe über das Leben, die Arbeit und alles, was so dazwischen liegt. Und liebe Leute, ich kann es euch sagen, diese Woche war ich ganz besonders freudig auf die Aufnahme, denn ich habe wieder getroffen, beziehungsweise wieder gehört, einen alten Bekannten, einen alten Freund von mir, nämlich Tim Hoppmann. Und Tim Hoppmann könnte der einen oder anderen Person da draußen bekannt sein durch seine fast 10-jährige Tätigkeit als Videoredakteur bei Gameswelt. Gameswelt, eine Spielredaktion, eine Spiele-Webseite, ganz klassischer Spielejournalismus, die es auch schon seit zigtausend Jahren gibt und die immer noch weiterhin existiert. Dort hat er gearbeitet, 10 Jahre lang fast, hat sich dann dort verabschiedet, ist zu Sport1 gewechselt, auch als Videoredakteur, allerdings nicht mehr in der Arbeit mit Spielen, sondern mit, naja, Sport und vor allem Fußball. Und danach, und jetzt wird's ganz besonders spannend, danach sagte er sich, so, Leute, 3 Jahre Sport1 gemacht, jetzt kündige ich und reise durch Europa. Mega geil. Tim war bis vor kurzem 80 Tage in Europa unterwegs, ganz alleine, und hat 23 Länder bereist, ist jetzt zurückgekehrt und hat diese Rückkehr genutzt, beziehungsweise ich habe seine Rückkehr genutzt, um ihn mal einzuladen zum Gespräch, nicht nur um zu erfahren, was sich eigentlich hinter den Gründen für diese Reise verbirgt, was er dort so erlebt hat und wie er eigentlich in diese Spielebranche reingekommen ist, sondern auch, um ihn einfach mal wiederzuhören, denn wie gesagt, er ist ein alter Freund von mir, ich bin ihm vor vielen, vielen Jahren, also locker vor 10 Jahren oder so, habe ich ihn kennengelernt, das allererste Mal, ich glaube, das war in München beim Burgeressen, aber das ist wirklich schon sehr lange her, das weiß ich nicht mehr. Und danach haben wir uns immer mal wieder auf Events getroffen und es war immer schön, mit Tim zu sprechen. Und jetzt hatte ich eine ganze Weile keinen Kontakt mehr zu ihm. Und jetzt aber haben wir hier für Orki Cool die Mikrofone angeschlossen und uns zum ersten Mal seit langer Zeit gehört. Und es war einfach eine Freude. Und ich kann es euch direkt vorwegnehmen, die Geschichte, die Tim erzählt von seinem eigenen Leben und was er so erlebt hat und wie all das dazu führte zu dem, was er heute so für Entscheidungen getroffen hat, das ist eine sehr spannende Geschichte, bei der wir uns auch hier und da ein paar Tangenten gegönnt haben. Ein bisschen abschweifen in die eine Richtung, mal in die andere. Es war ein sehr schönes Gespräch. Und bei der Gelegenheit übrigens habe ich kurz recherchiert. Und zwar habe ich ja schon erzählt, hier geht es auch um Gameswelt. Wie gesagt, eine Spieleredaktion in München, für die ich, und ich weiß nicht, ob das viele Leute wissen, aber ist ja auch jetzt nicht so wichtige Information, aber jetzt passt es gerade, für die ich tatsächlich auch mal ganz kurzzeitig geschrieben habe, aber vor sehr langer Zeit. Das war in so einem komischen Zeitfenster zwischen Archäologiestudium in Heidelberg und angestrebtem Archäologiestudium in Berlin. Da hatte ich dazwischen so ein bisschen Zeit und wollte Geld einnehmen und habe dann gesagt, okay, ich kann ja auch einfach mal schreiben über Spiele und habe mich dann bei verschiedenen Redaktionen mit meinen Texten beworben und eine davon, die ja gesagt hat, war Gameswelt und ich habe mal nachgeguckt, was auf Gameswelt noch online von mir ist. Das waren gar nicht so viele Sachen, die ich damals für die geschrieben habe. Es waren vor allem tatsächlich klassische Tests mit Wertung und sowas. Etwas, was ich heute ja nicht mehr mache. Und hab mal geguckt, was da noch so online ist. Und ich habe tatsächlich noch 2 Texte gefunden. Einer davon, den will ich mal ganz kurz zitieren. Da musste ich sehr schmunzeln. Und zwar ist es ein Test zu dem Spiel Knock Knock. Das ist ein Spiel, das empfehle ich euch heute noch von Herzen. Ein Horrorspiel von Icepack Lodge. Die haben Pathologic 1 und 2 gemacht. Vielleicht die ein oder andere Horror-Fan-Person da draußen wird jetzt wissen, wohin sie laufen muss. Und dieses Spiel habe ich damals vor vielen Jahren, ich werde gleich verraten, von wann der Artikel stammt, gespielt und fand es toll und habe denen gesagt, hier, liebe Gamesfeld-Menschen, ich würde für euch gerne einen Test dazu schreiben. Und dann haben die mir das erlaubt. Und das war am 27.11.2013, als dieser Text erschien, also vor mittlerweile 9 Jahren, das ist der absolute Wahnsinn und ich lese mal ganz kurz den Teaser quasi, den ersten Absatz vor und bitte euch darum, mir zu verzeihen, dass ich damals eine große Leidenschaft für Substantive hatte. Ich zitiere, Während sich Zombies, Vampire und Werwölfe in der gegenwärtigen Unterhaltungskultur als Lieblingswidersacher des Publikums und das Siegertreppchen teilen müssen, haben klassische Monster, Schreckgespenster und Poltergeister das Nachsehen und finden nur schwer wieder zurück in die Kinoseele der Gegenwart. Mein Gott, das war ein Satz, der über 4 Zeilen geht. Es kommt noch einer, Moment. Knock Knock hält nun aber ein überzeugendes Plädoyer für das grausame Potenzial, das in der Poltergeist-Thematik stecken kann. Mein Gott, also ich würde es heute rot anstreichen und den PC direkt danach wegschmeißen. Das war nix, aber damals war ich da sehr stolz drauf. Das ist ja auch okay, kann man ja auch akzeptieren. Naja, so, das war das. Und ich, was habe ich dem Spiel denn gegeben? Ich glaube, es gab dann ein neues Layout für Gamesfeld seitdem und da ist jetzt die Wertung verschwunden. Aber ich glaube, ich war davon sehr angetan. Ist ein Spiel, wie gesagt, kann man heute noch spielen. Knock Knock, also wie man schreibt es, wie das Geräusch, wie die Onomatopoesie von ich klopf an die Tür. So, ihr wisst schon. Tolles Ding. Ich würde sagen, von dort aus abgehend setzen wir uns jetzt in den Kinosaal, der heißt Okay Cool trifft Tim Hoffmann und genießen die Vorstellung, die rund eine Stunde dauern wird. Und ich wünsche euch einfach viel Spaß. So, das bin ich und das ist Tim Hoffmann. Mein Gott, ich freue mich so doll, dass das funktioniert hat, dass wir uns hier zusammengefunden haben. Ohne Witz, es ist ein ganz komisches Gefühl irgendwie, aber auch ein schönes, weil du bist, also ich erzähle erstmal von meiner Perspektive, wie so eine Stimme aus der Vergangenheit, die ich zuletzt gehört habe, als ich in einem ganz anderen Lebensabschnitt mich befunden habe. Ich glaube, als wir uns zuletzt gesehen haben, da warst du zu Besuch in Berlin mal kurz.
Ja, ich glaube auch.
Genau, und da war ich auch noch selber festangestellt in Berlin. Ich habe natürlich in Berlin gelebt. Ich habe noch in meiner alten Wohnung gewohnt, in einer alten Beziehung war ich gewesen, in der alten Stadt natürlich, jetzt bin ich ja in Hamburg. Das ist für mich so ein ganz krasser Blick gerade zurück in meine eigene Vergangenheit. Wie ist es denn für dich? Wie fühlt sich's gerade an?
Naja, also ich bin immer noch in München, jetzt mittlerweile ja schon seit über 12 Jahren tatsächlich. Also ja. Wenn ich mir das so vor Augen führe, ist auch eine verdammt lange Zeit und ich hätte damals auch nie im Leben damit gerechnet. Ich bin ja auch in Berlin gewesen vorher und dann nach München zu ziehen, das habe ich mir auch nicht vorstellen können, dass ich dann so lange hier bleibe. Aber es kam eins zum anderen und man hat die Stadt dann auch irgendwann schätzen und lieben gelernt.
Ja.
Und es gab dann halt die eine berufliche Veränderung, dass ich dann nach langer Zeit bei Gamesfeld dann zu Sport 1 gegangen bin. Mhm. Ich bin immer noch hier.
Ich glaube, das muss jetzt mittlerweile so etwa so, weiß ich nicht, 8 Jahre oder so her sein, dass wir uns zuletzt wirklich gesehen haben. Ich habe es versucht zu rekonstruieren, aber es war nicht einfach und ich glaube, ich bin am Ende gelandet bei so 7, 8 Jahren. Nehmen wir einfach mal an, das stimmt. Wenn du jetzt mal zurückdenkst, 7, 8 Jahre, wo warst du da gerade im Leben? Das muss dann das Jahr 2015 sein, 2015 etwa. Wo warst du da gerade?
Da war ich schon eine Weile bei Gamesfeld. Ich habe ja da im April 2010 angefangen. Ich weiß nicht, ob ich zu der Zeit dann schon leitender Videodirektor war. Ich habe ja dann als Volontär angefangen, erst normaler Videodirektor und dann so ein bisschen, ne, peu à peu, dann irgendwie sozusagen nach vorne. Und ich glaube, ich war da in einer Phase, wo das ganze Business für mich noch irgendwo immer noch neu war, ja, immer noch irgendwie sehr aufregend und immer diese Möglichkeit zu haben, irgendwie reisen zu können, ja, jetzt beruflich und das war, ich meine, ich will nicht sagen, dass das dann irgendwann später sich komplett abgenutzt hätte oder so, aber ich sag mal, so dieses komplett Aufregende, dieses, oh mein Gott, ist gar nicht irgendwie schlafen zu können, weil man am nächsten Morgen irgendwie schon in der Früh nach London fliegt und nach Paris oder was weiß ich wohin, das hat sich natürlich dann irgendwann durch die Routine so ein bisschen abgenutzt, aber 2015 war das, glaube ich, immer noch was ganz, ganz Besonderes, dass man sich ja hin und wieder auch mal wirklich kneifen musste, dass man diesen Job überhaupt machen darf, ja.
Ja,
ich meine, ich habe früher, ich kann mich noch gut daran erinnern, ich bin ja irgendwie dann Anfang Mitte der 90er so richtig zu Videospielen gekommen und man hat natürlich damals die ganzen Hefte gelesen. Ja, das war sozusagen die Bibel damals für mich, diese ganzen Videospielhefte wie die Videogames oder die Mega Fun oder dann später auch die Fun Generation. Und habe mir die Artikel dann durchgelesen und habe mir gedacht, so irgendwas sowas auch mal machen zu können, wäre natürlich der Wahnsinn. Und als ich dann irgendwann, weiß nicht, wann es genau war, 2012 oder 2013, das erste Mal in Los Angeles bei der E3 vor dem Convention Center stand, habe ich mir auch gedacht, so, oh, ich glaube, ich muss mich mal kneifen.
Das glaube ich. Das ist auch so, wenn du so auch erzählst, das Jahr 2015, laut meiner Recherche, warst du da schon 5 Jahre bei Gameswelt. Da hast du 2010 angefangen. Und was ich so krass finde, 5 Jahre bei einem Arbeitsplatz zu arbeiten, gerade auch in unserer Branche, das ist schon ein Stückchen. Also das fühlt sich schon lange an, kann sich durchaus lange anfühlen. Und das spricht, das ist jetzt so eine Annahme und Frage in den Raum hinein, das spricht ja auch so ein bisschen für diese damalige Arbeitsatmosphäre bei Gameswelt, oder? Das muss ja ein ordentlicher Laden gewesen sein, für dich ganz subjektiv, wenn du es da nach 5 Jahren und sogar noch länger ausgehalten hast.
Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, wir waren eine relativ kleine Redaktion, ne? Kleiner Verlag. Ja. Ich glaube, die Webmedia ist immer noch einer der wenigen, die jetzt noch unabhängig sind. Und ich glaube, aber das hat uns auch irgendwie eine gewisse Freiheit gegeben. Ja? Also es waren viele, viele lustige Momente dabei. Wir waren, wie gesagt, ein relativ kleines Team, aber wirklich ein gutes Team. Diese viel zitierte verschworene Gemeinschaft, von der man immer gerne redet. Ne? Naja, wir hatten viel Spaß miteinander und die Kommunikation war auch gut. Und wir waren ja in unserem Videoteam dann nochmal sozusagen so ein bisschen getrennt vom Rest. Also gerade mit Felix Rick zu arbeiten, der auch immer für eine Spontanität oder eine verrückte Aktion gut ist, das war auch immer spannend, was er sich dann als nächstes wieder einfallen lässt. Auch gerade mit ihm dann irgendwie zusammen auf welche Events zu reisen, das hat Spaß gemacht. Und mit vielen bin ich auch heute noch in Kontakt.
War das eigentlich, das habe ich mich all die Jahre immer gefragt, ich habe dich das glaube ich nie gefragt eigentlich, warum eigentlich bist du als Videoredakteur in diese Welt der Spielebranche reingegangen, in den Spielejournalismus, wenn man so möchte, weil du hast ja gerade gesagt, du hast die ganzen Zeitschriften verschlungen, ähnlich wie ich auch damals, hast aber dann den Weg quasi über Video und auch mit einem Technikansatz ja fast schon, weil du dich ja mit dem ganzen Technikkram dann auseinandersetzen musstest, gewählt. Warum eigentlich das? Warum nicht ganz klassisch als Tester oder als Redakteur da versuchen reinzukommen?
Also um ganz kurz so den Werdegang abzureißen, also so richtig konkret wurde das alles irgendwie so 2004 oder 2005 rum. Ich war damals in dem GamePro-Forum sehr aktiv. Ach. Und irgendwann schrieb mich dann jemand an, hey, du scheinst dich ja ganz gut ausdrücken zu können und hast ja irgendwie auch Ahnung. Wir haben da diese Hobbyseite, hast du nicht Bock da irgendwie mitzumachen und irgendwie ein paar Artikel zu schreiben und sowas. Und es gibt auch Testmuster. Und das fand ich natürlich, also erstmal war es eine Ehre, überhaupt gefragt zu werden. Und dann die Aussicht, dass man halt Spiele jetzt auch einmal kostenlos bekommen könnte, theoretisch, war natürlich auch reizvoll. Und dann habe ich bei dieser Hobbyseite mitgemacht und habe festgestellt, so ja, das kann ich mir schon auch so als richtigen Beruf vorstellen. Habe aber dann parallel irgendwie auch so überlegt, ich war dann so in dieser typischen Phase in meinem Leben, was will ich eigentlich machen? Eher was mit Medien, ne? Das Berühmte. Mhm. Und hatte dann die Chance, in Berlin eine Ausbildung zum Mediengestalter für Bild und Ton zu machen. Und bin dann somit eher dann in die audiovisuelle Produktionsschiene gegangen. Aber schon zu dem Zeitpunkt stand für mich fest, weil normalerweise gehen dann Leute zum Fernsehen oder so, ja, oder irgendwie zum Film. Aber für mich war eigentlich damals schon klar, nee, ich will das als Basis nehmen, um dann auch weiterhin was mit Videospielen zu machen. Und über dann ein Praktikum in Berlin bin ich dann bei Gameswelt gelandet, mehr oder weniger durch Zufall. Und ursprünglich tatsächlich als Textredakteur. Also beziehungsweise 50-50, sollte 50% Text, 50% Video machen. Das war zu dem Zeitpunkt, wo gerade Insert Coin, also die Flaggschiff-Sendung sozusagen von Gameswelt, gerade noch ganz neu war. Also und man gerade an Gamesfield TV, also eine reine Plattform für Videos, gearbeitet hat. Die sollte dann kurz nach meinem Start dann launchen. Und dann hat man aber herausgestellt, so okay, wir haben so viel Bedarf an Videokram und sodass ich dann immer mehr in die Richtung gegangen bin, bis ich dann irgendwie letztendlich eigentlich nur noch Video gemacht habe. Bis auf wenige Ausnahmen.
Du hast von einem Zufall gesprochen, Tim. Dieses Ei kann ich nicht links liegen lassen. Ich muss fragen, wie kann es sein, auch allein geografisch, es ist ja der Knaller, du bist gerade in Berlin zu diesem Zeitpunkt und Gamesfeld befindet sich ja im tiefsten Süden in München, bei München, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, bei München, in München.
Also wie es der Zufall so will, als ich dann in Berlin bei Area Games mein Praktikum damals gemacht habe, da habe ich den Tim Lenzen kennengelernt. Der war da gerade als Videoredakteur angestellt. Aha. Und der Tim ist dann kurz vor mir nach München gezogen, weil er bei Gamesfeld angefangen hat. Und ich habe dann von einem wiederum anderen Kollegen von Area Games dann irgendwann den Tipp bekommen, so, ey, du kennst doch dann Tim Lenzen noch, die suchen gerade in München Leute, bewirb dich da doch mal. Ja gut, alles klar, Bewerbung hingeschickt und die Legende besagt, dass ich eigentlich schon aussortiert wurde, weil ich halt ein paar Lücken in meinem Lebenslauf hatte und dann aber durch Zufall der Tim wohl meine Bewerbung irgendwo hat rumliegen gesehen, auf dem eigentlich schon die werden es nicht Stapel und dann sich in der Tat so, ach ja, mit den kenne ich ja, mit dem habe ich ja schon gut zusammengearbeitet, der ist gut, ladet den doch zumindest mal ein. Und der Rest, wie man so schön sagt, ist Geschichte.
Ach, das ist ja auch eine hochinteressante Geschichte. Jetzt habe ich es auch endlich mal verstanden, wie dieser Weg da überhaupt stattgefunden hat. Aber auch da hast du schon wieder sowas fallen gelassen, dass ich direkt hinterherlaufe und aufsammeln muss. Die Sache mit dem, oh Gott, ich habe hier gerade, Entschuldigung, ich bin gerade richtig erschrocken. Hier ist gerade ein Kater um meine Beine gelaufen. Ich habe gerade wirklich gerade, um Gottes Willen, was habe ich hier am Fuß, um Gottes Willen. Ich muss mich mal ganz kurz runterbeugen. Weil, oh Gott. So, mein Gott. Tim, jetzt habe ich meine Frage vergessen. Nein, warte mal. Oh Gott, warte mal. Du hast gerade Tim Lenzen und mein Gott, jetzt habe ich die Frage vergessen, Tim. Kann das denn sein?
Du wolltest, du hast
ich gesagt, weiß
du musst
wieder.
Noch aufheben, okay.
Ich weiß wieder. Ich habe nämlich gerade mir das versinnbildlicht. Mein Gott, ich bin ganz aufgeregt, Tim. Ich habe mir das nämlich gerade mal versinnbildlicht, jetzt kam ich wieder drauf. Lücke im Lebenslauf. Da muss ich auch nochmal, wenn ich darf, nachfragen. Das ist hier zu dem Zeitpunkt noch recht früh in deinem Leben, so klingt es zumindest. Wie und wo entstanden da Lücken, dass es da dann hieß, okay, das könnte vielleicht für uns ein Kandidat sein, den wir eher aussortieren?
Also ich hatte möglicherweise, als ich so 18, 19 war, meine rebellische Phase, wie das halt vielleicht einige Leute im Alter haben. Und ich bin damals mit meiner Familie für mehrere Monate nach Atlanta gezogen, in die USA. Mein Vater hat dort einen Job übernommen. Familie ist dann mit. Ich wollte zwar nicht so wirklich, aber ich war zu dem Zeitpunkt noch nicht volljährig, deswegen, naja, was für eine Wahl hast du schon? War für mich aber immer klar, dass sobald sich die Gelegenheit ergibt, dann ich zurück nach Deutschland gehe.
Und, also auch egal, was die Eltern sagen werden, für dich stand fest, ich werde wieder zurückgehen?
Ich hab tatsächlich, und das war echt ziemlich dreist, hinter dem Rücken meiner Eltern mich quasi wieder neu bei meiner Schule, meiner ehemaligen Schule angemeldet. Ich habe denen gesagt, so, hier, ich bin ja jetzt 18 und ich habe meine Eltern haben mir das okay gegeben, zwinker, zwinker, nach Deutschland zurückzukehren. Und dann habe ich quasi dann meine Eltern vor veraltete Tatsachen gestellt, habe gesagt, so hier, meine Schule hat mich schon wieder akzeptiert.
Dann zum Hafen gegangen, bei so einem Tanker als Matrose angefangen. Ja, genau.
Ich dreh durch. Jedenfalls bin ich dann nach Deutschland zurück und es gab aus irgendwelchen Gründen, ich kriege das nicht mehr so genau zusammen, Probleme mit meinem Zeugnis aus den USA, das wurde nicht anerkannt vom Kultusministerium und dann haben die gesagt, so ja, müsstest jetzt die letzte Klasse nochmal wiederholen. Und ich so, nö. hab ich keinen Bock drauf und bin einfach von der Schule gegangen. Und da stand ich da natürlich erstmal wie so ein begossener Pudel. Ja, war vielleicht doch nicht so eine schlaue Idee. Was machst du denn jetzt? Hab dann versucht, dann irgendwie über Fernlehrgang mein Abi nachzuholen. Hab mich halt eine Zeit lang mit diversen Jobs über Wasser gehalten und die ganze Zeit halt so überlegt, so, wie gesagt, was willst du jetzt mit deinem Leben anfangen? Und hab dann Jahre später erst, nachdem ich halt mehr oder weniger so rumgegammelt habe eine Zeit lang, dann die Möglichkeit gehabt, wie gesagt, diese Ausbildung in Berlin zu machen. Und ich sag mal, zu dem Zeitpunkt mit dem Umzug nach Berlin ist alles so ein bisschen auf so eine geradere Spur wieder geraten. Mhm. Und genau.
Hat es da einen Ruck gebraucht auf irgendeine Art und Weise, dass du aus dieser Zeit der Jobs, um sich über Wasser zu landen, dann in diese Richtung wieder dich hast fortgebildet? Oder war das etwas, was du sowieso die ganze Zeit im Hinterkopf hattest und quasi nur auf die Gelegenheit gewartet hast?
Ich glaube beides tatsächlich. Also sowas im Hinterkopf, sowas machen zu wollen. Wie gesagt, ich hatte ja immer schon Interesse, auch gerade was Videospiele und Medien angeht. Aber es gab dann auch einen Moment, wo man sich dann eigentlich schon fast von diesem Traum verabschiedet hatte, weil man sich dachte so, okay, da war dann zu dem Zeitpunkt dann auch schon fast Mitte 20 und da denkt man sich auch, okay, jetzt ist der Zug wahrscheinlich abgefahren.
Ja, steinalt, ne? Wie man sich damals dann gedacht hat.
Und ich bin, glaube ich, jemand, der auch immer einen Arschtritt von außen braucht, ja? Mhm. Also der wirklich sich manchmal nicht so wirklich von sich aus selber motivieren kann, gerade wenn es um wirklich große Entscheidungen geht, das Leben beeinflussen können und werden und braucht dann, wie gesagt, oft dann jemanden, der dann irgendwie auch mich so ein bisschen pusht und in dem Fall waren das dann meine Eltern, die gesagt haben, so ja, ey, was, die Zeit läuft ab sozusagen, jetzt mach doch mal was mit deinem Leben, was sind denn deine Träume und was willst du machen? Und ich so, ja, ich will das und das und das machen. Und dann, ja, dann komm doch nach Berlin. Ja, hier gibt's doch Möglichkeiten, ja, das ist eine große Stadt, gerade Medienstadt und so. Und ja, bin dadurch aus dem Ruhrgebiet dann raus und bin dann nach Berlin, in die große Stadt sozusagen. Und ja, wie gesagt, von da an lief das dann alles ein bisschen anders. Und ja, ich bin sehr froh, damals diesen Schritt gegangen zu sein. Also es hat sich auf jeden Fall bezahlt gemacht im Endeffekt.
Mein Gott, du erzählst ja von diesen Arschtritten, aber völlig eigeninitiativ hast du ja diese Entscheidung getroffen, sobald es geht, wieder von Atlanta zurück nach Deutschland und dann irgendwie mit der Schule weitermachen. Was hat es denn damit eigentlich auf sich? Also, dass dieser starke, weiß ich nicht, Drang da existiert hat, wieder zurückzugehen, war das aus diesem Rebellionsding heraus oder wurdest du mit Atlanta nicht warm oder wolltest du da also gar nicht dahin? Weil es ist ja schon aufregend, glaube ich, so als Teenager plötzlich in eine völlig andere Welt und Kultur geworfen zu werden. So.
Also aufregend war es schon. Ja. Ich bin da in der sogenannten Junior Class, also die vorletzte vor dem Abschluss. Also keine richtige Highschool, das war eine internationale Schule. Aber es lief im Prinzip wie eine normale Highschool ab. Und ich sage auch immer, also alle Klischees, die man so sieht in den ganzen amerikanischen Highschool-Filmen, also die stimmen fast alle. kann ich aus eigener Erfahrung sagen.
Moment, da muss ich direkt nachfragen. Wenn die Klischees stimmen, zu welcher Stereotypen-Schülergruppe hast du dich denn dazu gesellt? Warst du ein Sportler? Du ein Nerd? Oder was warst du da?
Ja, ich ein Jock, also ein Sportler war ich auf keinen Fall. Ich war schon eher bei den Nerds, also einer der immer auch ein bisschen introvertierter war und der dann auch eigentlich lieber so eine Ruhe haben wollte, der dann irgendwie ja, so ein bisschen der Eigenbrötler war.
Bis du eines Tages von einer Spinne gebissen wurdest, dann änderte sich alles. Oh Gott, oh Gott. Ich habe schon die zweite Cola getrunken, Tim. Es tut mir furchtbar leid, du kriegst das jetzt hier alles ab.
Nee, sehr gerne. Es macht ja Spaß, darüber zu reden. Ich meine, aber ich glaube, das Problem war damals, dass ich schon von Anfang an so eine ablehnende Haltung gegenüber der ganzen Sache hatte. Ja, also ich wollte nicht umziehen. Ich hatte kurz vorher in Oberhausen, in meiner Heimatstadt, einen neuen Freundeskreis erschlossen. Den wollte ich nicht aufgeben. Und deswegen bin ich halt von Anfang an mit so einer Null-Bock-Haltung dahin und habe deswegen, glaube ich, auch nie geschafft, mich da so richtig zu integrieren. Ich fand alles faszinierend. Ich erzähle auch immer gerne so, ich habe mal in den USA gelebt, auch wenn es im Endeffekt nur 9 Monate waren, aber ich bin damit nie richtig warm geworden. Auch mit der amerikanischen Mentalität nie so wirklich. Also ich mag die USA, ich mag es als Reiseland, aber damals als auch heute noch möchte ich da wirklich nicht wohnen, um ehrlich zu sein.
An was denkst du da genau, wenn du sowas sagst?
Ich hatte vor allen Dingen, das klingt jetzt wahnsinnig deutsch, ich weiß, aber ich hatte vor allen Dingen ein Problem mit dieser doch sehr aufgesetzten amerikanischen Freundlichkeit. Oh, und ich weiß, ich tue damit sicherlich einigen Amerikanern Unrecht, weil nicht alle sind so, aber ich meine, man kennt es ja, dieses alle machen so voll Smalltalk mit einem und wollen irgendwie alles wissen, aber wenn man mal ehrlich ist, oft interessiert es sich ja nicht gar nicht. Ja, das ist alles nur diese Routine, die da so ein bisschen einfach abgerufen wird bei denen. Ne? Mhm. Und das fand ich irgendwie immer irritierend und noch ein paar andere Sachen, aber ja, ich glaube, zu nicht unerheblichen Teil ist es halt auch bei mir zu suchen, einfach dieses, auch diese Bereitschaft, oder nicht diese Bereitschaft zu haben, sich da so ein bisschen einfach zu arrangieren zu wollen.
Verstehe. Dann springen wir von Deutsch jetzt mal zu Gamesfeld. Und jetzt kommt nämlich ein super spannender Punkt, den du auch mal gerne erklären kannst, was da eigentlich tatsächlich passiert ist. Weil du warst da ab 2010 bis 2019. Und von 2019 gab es dann, du hast es ganz am Anfang schon mal kurz angerissen, einen Einschnitt. Denn dann hast du bei Gamesfeld deinen Posten verlassen und hast angefangen als Videoproducer bei Sport1. Auch in München, aber jetzt thematisch so ein bisschen anders gelagert und auch aus der Spielebranche erstmal ein bisschen raus. Warum bei Gamesfeld kündigen, wenn das ja wirklich, gerade auch wenn wir ins Jahr 2015 so zurückschauen, auf die Biografie zurück, wenn das ja eigentlich wie ein Glücksgriff klingt?
Also ich glaube, im Grunde war es eigentlich primär der Wunsch, einfach mal was anderes zu machen. Nach 10 Jahren sind eine lange Zeit und ich glaube, ich habe dann auch einfach vielleicht hat auch ein bisschen einfach die Abwechslung oder Herausforderung gefehlt. Ich glaube, ich wollte einfach wirklich mal was Neues sehen, mal eine andere Perspektive, ein neues Unternehmen, neue Kollegen, neuer Aufgabenbereich und dann ergab sich die Möglichkeit, bei Sport 1 anzufangen. Ein guter Freund von mir, den du vielleicht auch noch kennst, den Florian Merz.
Ja, na klar.
Ja, der hatte bei Sport 1 gearbeitet und hat mich dann so mehr oder weniger dahin gelotst. Und ja, so kam eins zum anderen und dann war es Zeit, Abschied zu nehmen nach 10 Jahren. Aber mit auch mit dem lachenden Auge auf jeden Fall. Also da ist nichts, das ist nichts, wo ich sage, da ist irgendwie böses Blut geflossen oder so. Mhm. Ganz im Gegenteil. Also
kannst du das mal noch ein bisschen näher beschreiben, wie sich das angefühlt hat, dass du dann wirklich gesagt hast, so nach 10 Jahren gehe ich jetzt hier, weil das klingt total nachvollziehbar, aber als jemand, der auch selber mal so einen ähnlichen Schritt gemacht hat, weiß ich, da baut sich ja oft was auf erstmal und es ist selten so, gibt's natürlich auch, dass man das spontan entscheidet, so jetzt halte ich es nicht mehr aus verschiedenen Gründen, ich gehe, aber oft baut sich ja was auf. Hat sie auch bei dir was aufgebaut?
Na, ich glaube, ich weiß nicht, ob aufgebaut das richtige Wort ist, was ich jetzt wählen würde. Es ist natürlich so, dass ich auch geguckt habe, so okay, welche Perspektiven habe ich jetzt hier in meiner aktuellen Position bei Gamesworld noch? Und ich sag mal, die Chancen, da irgendwie noch aufzusteigen oder noch irgendwie was anderes zu machen, in der Firma waren relativ gering. Und dazu kam mal noch, dass ich eine Phase hatte, wo es mir, und ich habe da tatsächlich noch nicht oft drüber gesprochen, aber was soll's, wo es mir mental nicht gut ging und ich da auch aus den Gründen ein bisschen kürzer treten musste beruflich. Und wie gesagt, ich will jetzt keinen niemanden irgendwie in die Pfanne hauen oder so, aber sag mal, wie das gelaufen ist, so, das war im Endeffekt nicht so, wie ich mir das gewünscht hätte. Und vielleicht hat das auch ein bisschen damit reingespielt, dass ich dann einfach gesagt habe, so, hey, ich meine, ich hab hier ein cooles Team und die Arbeit macht auch Spaß, aber lass doch erstmal was anderes machen.
Ich glaube, ich kann da auf eine Parallele in meiner eigenen Biografie zurückblicken. Auch da hatte ich während meiner noch Festanstellungszeit, in den vielen Jahren gab es auch mal eine Phase, in der hatte ich ganz besonders mit meiner mentalen Gesundheit zu kämpfen und musste auch wirklich entschieden kürzer treten und mir häufiger Krankentage einschreiben lassen. Und da gab es von großen Teilen des Teams viel Verständnis, aber eben auch nicht von allen Teilen des Teams. Und das war etwas, was an mir sehr genagt hat. Ist das etwas, was du auch meinst mit dieser Geschichte?
Ja, so, ja, würde ich so sagen. Also, viele, auch nicht nur in meinem beruflichen, sondern auch im privaten Umfeld und so, Eltern, Familie, haben sich da sehr verständnisvoll gezeigt, aber es gibt dann ja doch immer noch so ein bisschen Vorurteile,
ja, ne? Ja,
was total, das angeht, ja, und mit denen man dann konfrontiert wird. Und dass man sich nicht so wirklich ernst genommen fühlt, vielleicht zum Teil auch. Und ja, ich würde schon sagen, dass das auf jeden Fall eine Rolle gespielt hat.
Wenn ich fragen darf, hast du denn damals, als es akut war und du ein bisschen kürzer treten musstest, eben wegen der mentalen Gesundheit, war das etwas, wo du gesagt hast, du willst das erstmal so ein bisschen verbergen vor den Kollegen und Kollegen und erstmal quasi, solange es geht, weiterarbeiten? Oder bist du da sehr selbstbewusst damit umgegangen und hast gesagt, so Leute, das ist jetzt Fakt gerade, wie sieht's aus, wie geht ihr damit um?
Ich glaube nicht, dass ich das sofort von mir aus irgendwie kommuniziert habe. Also ich glaube, man hat es schon gemerkt, dass ich Probleme hatte, dass ich auch vielleicht häufiger krank war als gewöhnlich. Und aber irgendwann, als es dann wirklich akut wurde und ich an dem Punkt war, wo ich gesagt habe, so ja, ich merke selber, dass ich das so nicht weitermachen kann, wie es gerade läuft. Bin ich dann, glaube ich, zur Geschäftsführung damals von mir aus zugegangen, habe gesagt, so, hey, es ist so und so. Ich muss da ein bisschen kürzer treten und ja.
Verstehe, ja. Ist das denn was gewesen, was, also wenn ich fragen darf natürlich, was von der Jobbelastung aus herging, oder waren da ganz andere Faktoren im Spiel, die sich dann eben auch auf die Arbeit ausgewirkt haben?
Ich würde gar nicht so sehr sagen, dass es die Jobbelastung war. Ich meine, natürlich hast du irgendwo Stress in dem Job auch, ja. Also auch wenn das natürlich irgendwo schöner Stress ist, ja. Ich meine, ich habe es immer als Privileg gesehen, zum Beispiel diese Tagestrips oder auch längeren Trips machen zu dürfen oder generell einfach in dem Bereich arbeiten zu dürfen. Aber du hast natürlich eigentlich fast jeden Tag irgendwie eine Deadline im Nacken, ja, die du einhalten musst. Und klar ist dann da auch Stress. Und diese Deadlines sind, wie gesagt, auch manchmal echt knapp. Aber es waren auch andere Faktoren, die da reingespielt haben, definitiv.
Verstehe. Ja, das ist immer sowas, das ist so bei diesem Job etwas, was, glaube ich, viele Menschen gar nicht so sehen, die selber nicht in diesem Job gearbeitet haben, ob es jetzt als Videoredakteur in der Spieleredaktion ist oder als klassischer Redakteur, der vor allem schreibt und testet und sowas. Aber da waren, also ich erinnere mich auch zurück, als ich noch diesen ganz normalen Redakteursalltag hatte, da waren echt Belastungswochen dabei, die es ganz schön in sich hatten. Und auch rückblickend sehe ich das jetzt erst so richtig mit einem anderen Verständnis von Arbeit, als ich damals hatte. Also ich erinnere mich zum Beispiel an, was zum Beispiel ganz normal war, wenn große Spiele erschienen sind, auf die die Welt gewartet hat, die großen AAA-Spiele, war es selbstverständlich, dass du natürlich am Abend bis in die Nacht hinein gespielt hast, dabei natürlich Notizen gemacht hast und dann früh morgens entweder weiter gespielt oder schon am Test geschrieben hast. Und das waren Überstunden im Grunde, die oft auch gar nicht ausgeglichen wurden, weil offiziell arbeitete man eigentlich, aber es sah aus wie Videospiele spielen. Und das ist dann oft so ein grauer Bereich gewesen, wo dann gesagt wurde oder angenommen wurde, naja, das ist ja jetzt dein Hobby, ne? Videospiele spielen, das kann man ja nicht als Arbeitszeit abgelten. Und das ist nur ein Baustein von vielen, der bei vielen Menschen aus dieser Zeit damals zu einer Überarbeitung geführt hat. Oder auch, klar, die Messen vor allem. Mein Gott, die Messen. Also das ist ja bis heute noch so, dass Redaktionsteams wegen dieser riesigen Belastung da auf den Gängen sitzen, 10 Minuten Zeit haben, einen Artikel zu schreiben und dann schon zum nächsten Termin huschen müssen. Das, ich hoffe, dass heute mittlerweile die verschiedenen Teams anders planen, aber damals hatte ich von Mittwoch bis Samstag einen durch, also komplett von früh bis 9 bis abends um 18 Uhr komplett durch geplanten Terminkalender. Und mein Gott, das hat geschlaucht, du. Das hat geschlaucht.
Ja, also genau wie du sagst, ne? Also man, das, die Ausrede ist, glaube ich, so ein bisschen, ja, aber du willst das Spiel ja sowieso spielen, ne? Dann, ja. Also dann spricht ja auch nichts dagegen, wenn du dich danach Feierabend halt noch die ganze Nacht hinsetzt und das spielst. Und ja, gerade Messen waren halt immer eine Belastung, weil, ich meine, wie gesagt, einfach das Privileg zu haben, bei der E3 dabei sein zu dürfen, war natürlich toll, aber wir sind dann halt auf der Messe gewesen den ganzen Tag und dann kommst du halt abends. Wir hatten keine Hotelzimmer gebucht, sondern immer ein Airbnb quasi, wo wir dann als Team gemeinsam dann alle unter dem gleichen Dach sozusagen waren und sind dann von der Messe dann zurück. Und dann fing natürlich die Arbeit erst richtig an. Ja, da mussten die Artikel geschrieben werden, da mussten die Videos geschnitten werden. Dann hast du natürlich noch das Problem mit dem Zeitunterschied nach Deutschland, ja, dass da in Deutschland schon 9 Stunden später ist sozusagen. Mhm. Die wollen dann natürlich dann morgens, wenn die ersten Leute auf die Seite kommen, schon die fertigen Artikel haben. Das heißt, wenn es bei uns dann in Los Angeles Mitternacht ist sozusagen. Und das heißt, du arbeitest dann den ganzen Abend an den Videos. Bis spät in die Nacht teilweise, bis 2 Uhr nachts oder so haben wir dann teilweise an den Videos gesessen, bis dann alles irgendwie fertig war oder halbwegs fertig war. Und dann am nächsten Morgen um 7 Uhr bist du dann halt schon wieder wach und machst dich fertig, um wieder auf die Messe zu fahren. Ne? Ja. Und manchmal hast du ja noch diese Abendveranstaltungen, die du ja sicherlich auch kennst, die dann zusätzlich doch stattfinden. Also das ist natürlich schon Stress. Also dann ist man wirklich auch froh, wenn die 5 Tage dann vorbei sind.
Und da hat sich auch wirklich was verändert von der Verteilung der Belastung in diesem Berufsbild. Ich habe die Zeit damals nicht mitbekommen, aber wenn man in den Podcast den altgedienten Herren zuhört, die von ihrer Redakteurszeit erzählen vor dem Internetjournalismus, dann klingt das auch wahnsinnig anstrengend, aber anders gelagert. Also wenn dort an Heften gearbeitet wurde, so wird das immer wieder erzählt. Ich kann jetzt nur wiedergeben, was ich da gehört habe, dann klang es immer so, zu Beginn des Monats alles relativ entspannt, so fast urlaubsartige Verhältnisse und je näher natürlich das Ende des Monats herannahte und die Abgabedeadlines für die verschiedenen Artikel, damit die noch gepresst und gedruckt und alles werden konnten, desto krasser wurde es und dann halt wirklich bis zu Extremsituationen, wo Leute gar nicht mehr aus dem Büro rausgingen, sondern nur noch geschrieben und gelayoutet und noch gekürzt haben und so weiter und so fort. Und das gibt's ja heute in der Form nicht mehr, aber heute ist die Belastung im Internetjournalismus und auch, glaube ich, über die Grenzen des Spielejournalismus hinaus, eine ständige Belastung, weil du ja ständig immer so ein Level hast an, es passiert immer wieder was, du musst der Schnellste sein in dieser Aufmerksamkeitsökonomie und du musst eigentlich immer up-to-date bleiben und das ist auf Dauer wahnsinnig zehrend.
Ja, also ich habe auf der E3 und auch auf der Gamescom, also am letzten Messetag, durchaus auch schon Leute gesehen, die dann wirklich einfach im Sitzen eingeschlafen sind, während sie gerade in der Präsentation beiwohnten. Mir selber ist das tatsächlich auch schon mal passiert, irgendwie auf der E3 am letzten Messetag, dass ich mir eine Präsentation angeguckt habe und ich muss dann irgendwie weggenickt sein und am Ende stößt mich so ein amerikanischer Kollege, der neben mir saß, irgendwie die Rippen und sagt so, hier, ich hab mal für dich mitgeschrieben und gibt mir irgendwie so ein paar Notizen, die er irgendwie sich mitgemacht hat. Ja, da war ich sehr dankbar.
Ach ja, aber es ist, das heißt, wenn ich das alles mal so zusammenfasse und nochmal so auf das zurückblicke, was du gerade gesagt hast, es klingt jetzt nicht so, als würdest du bereuen, rückblickend heute bei Gameswelt gekündigt zu haben.
Nein, also bereuen tue ich es nicht. Nee. Also ja. Ich glaube, das war einfach damals zu dem Zeitpunkt, wo ich das gemacht habe, der richtige Schritt. Also das würde ich schon immer noch so unterschreiben.
Danach, jetzt super spannend, Sport 1, Videoproducer. Wie kommst du denn dazu? Warum, also vor allem, wie viel Absicht steckt dir da dahinter? Wolltest du Hauptsache irgendwas anderes machen oder war das ein ganz gezielter Sprung?
Also irgendwas anderes jetzt einfach nur, um jetzt bei Gamesville wegzukommen, oder so, hätte ich jetzt nicht gemacht. Also das war schon so, dass das auch mit in meine Interessen reinspielt. Also ich interessiere mich halt schon seit Ewigkeiten für Fußball. Und ich meine, Sport 1 ist ein Sportsender, aber wenn man jetzt ehrlich ist, er könnte genauso gut Fußball 1 heißen, weil was in Deutschland halt am meisten zieht mit Abstand und woraus auch, sag ich mal, 90% der Berichterstattung bestand, also bei Sport 1 generell und bei uns sogar noch mehr im YouTube-Team, ist eben Fußball. Und deswegen war es schon reizvoll, dann auch wieder was machen zu können, wo die Interessen auch da sind, ja, und immer schon da waren.
Mhm. Wie war das denn, als du dort dein Bewerbungsgespräch hattest? Hast du dort angesprochen von selbst, dass du manchmal vielleicht, oder lass mich von der anderen Seite auskommen, weil das ist eigentlich so viel einfacher zu erklären, was ich meine. Wenn man feststellt, man kämpft so ein bisschen mit der eigenen mentalen Gesundheit, geht es ja oft auch darum, dass das wiederkehrende Dinge sind. Das sind Episoden, die kommen immer mal wieder, und es gibt natürlich auch einige Krankheitsbilder, je nachdem, mit was du dich da herumgeschlagen hast, die sind dann irgendwann auch bewältigt und tschüss, aber ganz oft kommen die ja wieder und begleiten einen so ein bisschen. Und dann geht es ja oft darum, herauszufinden, mit welchen Werkzeugen kann ich diesen Episoden eigentlich begegnen. Und da frage ich mich, wenn das sowas ist oder war, bist du dann damit ganz offen ins Bewerbungsgespräch und hast das auch angesprochen, um vielleicht wieder so eine Situation wie bei deinem vorherigen Arbeitgeber zu vermeiden? Oder wie bist du damit umgegangen?
Das war damals zu dem Zeitpunkt, wo ich persönlich das Gefühl hatte, ich muss es nicht ansprechen, weil ich in dem Moment bin oder in der Situation bin, in einer Phase bin, wo ich das im Griff habe.
Ja, ja.
Ich hatte dann auch irgendwann, ich glaube 2018, eine Therapie angefangen, und die hatte sich auch als doch sehr sinnvoll herausgestellt, und ich habe da viel daraus mitnehmen können. Und war dann zu dem Zeitpunkt, wo ich dann bei Sport 1 angefangen habe, der Meinung, so, ach, das muss ich jetzt nicht erwähnen, weil ich wollte diesen Job auch haben, und ich wollte nicht, dass es dann irgendwann vielleicht der Faktor ist, dass mir die Stelle nicht geben. Klar, und habe es deswegen nicht erwähnt. Und ja, genau, habe es beim Bewerbungsgespräch einfach mal auf den Tisch fallen lassen.
Ja, du warst dort von 2019 bis 2022, also 3 Jahre lang, also bis Juli 2022 diesen Jahres. Ja, kurz gefragt, hat der neue Job dir denn das gebracht, was du dir erhofft hast?
Teilweise. Also man muss natürlich dazu sagen, das fiel jetzt natürlich genau in die Corona-Zeit rein, ne? Also ich hatte den Eindruck, ich habe im November 2019 angefangen und März 2020 waren wir im Lockdown dann schon. Und ich hatte das Gefühl, zu dem Zeitpunkt, wo das dann hieß, so, ja, ihr geht jetzt ins Homeoffice, ja, und der Betrieb ist mehr oder weniger jetzt für ein paar Wochen eingestellt, weil ja auch die Bundesliga und so zum Beispiel ausgesetzt hat, dass ich zu dem Zeitpunkt die Kollegen noch gar nicht richtig kennengelernt hatte, dass ich noch irgendwie gar nicht so richtig den Fuß in der Tür hatte in der neuen Firma. Und die Homeoffice-Zeit hat da auch, glaube ich, nicht geholfen. Ja? Also, dass man da irgendwie, klar, gab es tägliche Meetings online, aber so richtig bin ich da, glaube ich, dadurch nie angekommen in der Firma, bis dann wir wirklich wieder wirklich in Präsenz dann zurück im Büro waren und man dann auch die Chance hatte, so ein bisschen einfach auch das ganze Unternehmen eigentlich auch richtig kennenzulernen jetzt zu dem Zeitpunkt.
Ja, ja.
Das hat natürlich auch ein bisschen damit reingespielt, dass ich da irgendwie, glaube ich, die ganzen 3 Jahre über nicht das Gefühl hatte, da jetzt wirklich, also dass die Leute wirklich wissen, wer ich überhaupt bin und was ich da mache. Mhm, so genau.
Hat das dann, also du hast schon gesagt, das hat auch mit reingespielt, dass du dann im Juli gekündigt hast wieder. Was trug da noch alles dazu bei, dass du nach 3 Jahren, was ja trotzdem eine lange Zeit ist, gesagt hast, okay, Leute, das war es hier erstmal für mich?
Auch das waren wieder mehrere Faktoren, aber ich glaube, dass einfach auch der Wunsch nach Veränderung wieder da war und vor allen Dingen hatte ich jetzt zu dem Zeitpunkt auch die Möglichkeit oder es wurde immer konkreter, dass ich diese Reise, die ich halt schon seit so vielen Jahren mir gewünscht hatte, sie machen zu können, dass ich das da zu dem Zeitpunkt konkretisiert hat, dass es jetzt die richtige Gelegenheit ist, das in die Tat umzusetzen. Dass ich zum einen jetzt nicht so sehr an dem Job hänge, dass es mir wirklich richtig schwer fällt, da einen Schlussstrich zu ziehen. Und zum anderen, dass einfach die finanzielle Möglichkeit auch einfach da war, diese Reise machen zu können. Mhm. Und sozusagen the stars aligned, wie man so schön sagt. Und ich habe die Gelegenheit dann beim Shop ergriffen. Ja.
Diese Reise, das ist jetzt natürlich dieser große Reiseelefant im Raum. Und jetzt kommen wir zu dir. Ich bin schon ganz gespannt. Wir fangen direkt da an, wo du eben gesagt hast, es war eine Sache, die dich schon länger beschäftigt und fasziniert hat. Warum eigentlich? Also du hast eine Europareise gemacht. Was war es, dass du vor offenbar schon längerer Zeit dir gedacht hast, Mensch, darauf hätte ich mal Bock? Weil das ist ja jetzt auch nichts, was ich, glaube ich, jeder Mensch irgendwie frühst auf den Post-it schreibt und sagt, so, das gehen wir heute mal an.
Also ich glaube, ich hatte schon von Kindesbeinen an einfach sehr viel Spaß, neue Länder, neue Kulturen und Sprachen kennenzulernen. Ich hatte das große Glück, dass meine Eltern mich als Kind auch schon immer mitgenommen haben, wenn sie verreist sind, auch teilweise größere Reisen. Also wir sind fast jedes Jahr, glaube ich, nach Italien gefahren ans Meer, aber meine Eltern sind auch mit mir schon, da war ich, glaube ich, 7 oder so, 6, 7, auch schon in die USA gereist. Ne? Und haben wir da eine Tour durch Florida zum Beispiel gemacht, Florida und New Orleans und so. Kann ich mich natürlich heutzutage noch schemenhaft dran erinnern oder nur anhand von Fotos. Aber das war natürlich cool, dass man schon in dem jungen Alter die Möglichkeit hatte, sowas erleben zu dürfen. Und war schon immer super neugierig auf alles, oder? An neue Kulturen. Jetzt habe ich gerade kurz den Faden verloren. Was soll ich sagen?
Du, nimm dir die Zeit. Es klang im Hintergrund kurz so, als wäre ein Hund irgendwie vorbeigekommen.
Ja, wir haben Glück, dass jetzt vorhin wurde hier, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, wurde hier noch mit der Kettensäge rumhantiert. Ich hoffe, es ging nur Bäumen an den Kragen, die hier bei mir vom Haus stehen.
Also kein Hund anwesend bei dir?
Nee, kein Hund anwesend.
Ah, schade. Nee.
Ja. Leider auch keine Katzen, aber jetzt habe ich es wieder. Also, und viele Leute machen ja, oder einige Leute machen ja diese berühmte Interrail-Tour, wenn sie gerade mit der Schule fertig sind oder nach dem Studium. Und das habe ich zum Beispiel nie gemacht. Und ich habe immer gedacht, ich hätte irgendwie was verpasst. So, ja? Oder warum habe ich es dann nie gemacht? Und habe natürlich durch meine beruflichen Reisen schon viele sehen dürfen, aber wie es halt so ist, wenn man beruflich irgendwo ist, dann ist es halt... Man sieht im Prinzip den Flughafen und die Event-Location und dann halt vielleicht noch die Autobahn auf dem Weg dahin. Und es gab halt so viele Sachen, die ich halt irgendwie auf meinem mentalen Notizzettel hatte, was ich machen möchte. Und dann ergab sich tatsächlich, dass es im Frühjahr dieses Jahres von dem Interrail-Veranstalter Eurail eine Sonderaktion gab. Die hatten irgendwie 50-jähriges Jubiläum und deswegen alle Interrail-Pässe für 50% reduziert. Und da habe ich dann wirklich das erste Mal wieder richtig konkret überlegt, das ist doch irgendwie ein Zeichen. Da möchte dir doch jemand sagen, dass jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist, das endlich mal in die Tat umzusetzen. Und ja. Genau, so kam es. Ich habe dann halt lange rumüberlegt, so, ja, okay, wie machst du das? Wo willst du bald hin? Wie lässt sich das am besten verbinden? Wollte mir aber trotzdem auch noch eine Spontanität einfach auch beibehalten, dass ich halt auch sagen kann, so, ja, nee, ich ändere meine Pläne jetzt doch. Und dafür ist natürlich so ein Interrail wie geschafft.
Oh Gott, Tim, entschuldige. Da ist mir ein Schmetterling in die Nase. Oh Gott, aber ich habe dir zugehört. Der Interrail. Aber krass, wenn du es gerade so erzählst. Ich habe mir das nämlich ganz anders vorgestellt. Ich habe mir gedacht, du saßt da in deinem Kartenzimmer und hast die Europakarte aufgespannt, während ein kleines Geigenkonzert einen dramatischen Soundtrack gespielt hat. Und hast dir gedacht, so, mit einem roten Edding, wo fahre ich überall hin? Sowas aber nicht, oder? Aber trotzdem muss man doch sowas planen, oder? Ich habe gelesen, 23 Länder, 80 Tage, das muss man doch erstmal irgendwie organisieren.
Also ich hatte schon natürlich ein paar Fixpunkte, wo ich gesagt habe, das möchte ich unbedingt machen.
Ja.
Also ich wusste zum Beispiel, dass ich nach Paris möchte. Ich war zwischendurch noch in Bergen an der Westküste Norwegens auf einem Festival für mehrere Tage. Das habe ich dann quasi mit dem Rest der Reise verknüpft. Ich wusste also, zu dem und dem Zeitpunkt muss ich in Bergen sein. Das heißt, ich hatte schon für den ersten Teil der Reise schon irgendwo auch ein bisschen Zeitdruck, beziehungsweise ich wusste halt, okay, ich muss es irgendwie so planen, grob, dass ich dann halt auch rechtzeitig zum Festival da bin.
Ja.
Ich wusste, ich wollte unbedingt mal die baltischen Staaten machen, weil ich da noch nie war. Und so bin ich dann halt von Fixpunkt zu Fixpunkt, und zwischendurch habe ich aber, wie gesagt, versucht, mir das möglichst offen zu halten.
Ja. Wo war es denn auf dieser Reise am schlimmsten?
Am schlimmsten?
Ja, wo hast du gesagt, gut, dass es eine Europareise ist und keine Rundreise durch dieses Land?
Also tatsächlich schlimm war gar nichts. Also ich habe mich
wirklich
fast überall wohlgefühlt. Also es gab ein paar Städte, wo ich dann gesagt habe, so okay, ja, ich hätte jetzt nicht länger als die eine oder die zwei Nächte, die ich da war, bleiben müssen.
Frankfurt. Entschuldigung.
Also manchmal haben Städte ja einfach auch so einen Vibe, der irgendwie einem nicht zusagt. Ne?
Ja,
ist dann
ja.
schwer zu beschreiben, aber Warschau zum Beispiel, komischerweise, da war ich auch wirklich nur für eine Nacht, da habe ich mir gesagt, so ja, okay, da hättest du doch nicht länger bleiben müssen. Ist eine interessante Stadt, wo sehr, sehr viel entstanden ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten, die mich aber irgendwie tatsächlich ziemlich kalt gelassen hat.
Ja.
Marseille, an sich eigentlich super schön gelegen, am Mittelmeer, ja, auch alte Hafenstadt und so
alte
weiter.
Alte griechische Koloniestadt, ja. Super alt, ja.
Ja, ja, aber auch da irgendwie bin ich nicht so warm mit geworden, war ich allerdings auch nur für eine Nacht, also von daher.
Ach so.
Ja. Ja, dann bin ich leider ganz am Ende raus dann noch wirklich kurz vor Ende der Reise in Porto krank geworden. Zum Glück nichts Ernstes, aber das hat mir natürlich ein bisschen die Station so vermiest. Das heißt, ich bin dann einfach nur einen Tag so mehr oder weniger noch im Delirium dann raus aus dem Hotel, wo ich dann vorher wirklich irgendwie 30 Stunden nonstop war im Hotelzimmer und bin dann, um überhaupt noch irgendwas sehen zu können, dann mehr oder weniger wirklich irgendwie planlos durch die Stadt getorkelt und habe noch mitgenommen, was ich mitnehmen konnte, und aber auch dann wirklich nur für 2 Stunden oder so, und deswegen ist mir Porto auch nicht in bester Erinnerung geblieben, aber tatsächlich sonst war alles cool, ganz ehrlich.
Wahnsinn. Jetzt muss ich ja fragen, die Leute draußen schreien schon, was war denn das Highlight, Tim? Was war denn, wo du gesagt hast, hier will ich am liebsten bleiben?
Also mir hat Skandinavien sehr gut gefallen. Also ich habe jetzt, muss ich dazu sagen, wirklich auch nur die große Hauptstadttour gemacht. Ne? Also jetzt Kopenhagen, Stockholm, Oslo, Helsinki. Wobei an der Stelle muss ich sagen, sonst schreien die Finnen, Finnland ist ja nicht offiziell Skandinavien, aber auch ein nordisches Land.
Das große finnische Publikum von Auki Cool ist damit beruhigt. Sehr gut, vielen Dank.
Und war nur, wie gesagt, in den Hauptstädten und kann jetzt ein wenig über die ländlicheren Gebiete sagen, aber sehr schön. Ich bin generell immer jemand, der von Wasserflächen angezogen wird. Ich weiß auch nicht, warum. Ich bin noch nicht bloß ein guter Schwimmer. Aber irgendwie Hafenstädte und auch Flüsse und Seen haben immer irgendwie oder üben einen ganz besonderen Reiz auf mich aus. Und sowohl Kopenhagen als auch Stockholm, Helsinki, Göteborg war ich zum Beispiel auch noch. Das war auch eine sehr schöne Stadt. Haben mir sehr, sehr gut gefallen. Und vor allen Dingen, es ist so, das habe ich letztens irgendwo gehört und ich fand das eigentlich sehr treffend, wenn man von Deutschland nach Skandinavien reist, ist das so ein bisschen, als würde man 10 Jahre in die Zukunft reisen. Weil gerade so was bargeldloses Bezahlen und so angeht, ne, ist man da schon, ist man da in Deutschland immer noch so ein bisschen in der Steinzeit. Und nee, auch generell. Schöne Städte, alles sehr gut organisiert. Super öffentlicher Nahverkehr auch, tolle Museen. Ich hatte auch Glück mit dem Wetter, muss man dazu sagen. Nicht nur in Skandinavien, sondern generell, was natürlich auch, denke ich mal, ein Faktor war. Weil wenn jetzt, was ich jetzt in, sagen wir mal, Stockholm ganz kleine Ströme gegossen hätte, ich weiß nicht, ob ich dann den gleichen Eindruck mitgenommen hätte, wie ich ihn jetzt habe. Aber ja, Skandinavien hat mir gut gefallen. Aber ich glaube, mein Highlight, wenn ich mich entscheiden müsste von allen Ländern, ist Kroatien.
Wirklich? Ja, warum?
Ich hatte 3 Stationen in Kroatien. Ich war in Zagreb, ich war in Split und in Dubrovnik. Und Städte, alle, jede für sich hatte irgendwie ihren eigenen Reiz. Aber gerade Split und Dubrovnik fand ich einfach auch aus historischer und architektonischer Sicht einfach total toll. Also Split haben sie ja die Altstadt quasi in diesen Diokletianspalast reingebaut.
Ja,
und deswegen ist viel von diesem Palast auch noch erhalten. Und super kleine Gassen, so ein bisschen wie in Venedig. Mit zum Glück ein bisschen weniger Touristen. Und ja, schön gelegen an so einer, an einer Bucht, Stränden und so. Und Dubrovnik war, dadurch, dass ich ein großer Fan von Game of Thrones war, natürlich immer auch ein großes Ziel. Mhm. Sie haben ja da, also das war ja im Prinzip King's Landing in der Serie. Das ist ja in Dubrovnik gedreht worden. Und ja, das war immer ein Wunsch von mir, da mal hinzureisen. Und es hat tatsächlich alle meine Erwartungen erfüllt, auch die Stadt.
Du bist auch alleine gereist, ne? Mhm. Wie war das denn eigentlich? Wusstest du da schon von vornherein, das wird für dich gar kein Problem sein? Oder war das für dich eine Herausforderung?
Es, ja, es war schon natürlich immer eine Herausforderung, auch jetzt so ein bisschen gegen die Einsamkeit auch anzukämpfen. Ne?
Ja,
also,
ja, klar.
Ich habe dann natürlich schon versucht, da zum Beispiel abends auch immer irgendwelche Bars zu finden und dann mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Das hat auch in der Regel eigentlich immer geklappt. Also ich muss dazu sagen, ich bin großer Heavy-Metal-Fan und habe den immer gezielt dann auch schon, wenn ich wusste, okay, ich bin jetzt in dieser jeder Stadt, mir dann die entsprechenden Bars ausgesucht, wo man dann alle auch auf Gleichgesinnte trifft und dann auch leichter ins Gespräch kommt und dann nebenbei auch noch gutes Bier und gute Musik hat. Und aber natürlich gab's Momente, wo man schon sich einsam gefühlt hat. Aber ich habe dann halt versucht, das möglichst positiv zu sehen, dass ich dann auch dementsprechend Zeit einfach für mich habe, auch Zeit zu reflektieren und gerade auch mal nicht in dem gewohnten Umfeld zu sein, sondern einfach auch Zeit für mich zu haben, auch mal Zeit zum Beispiel zu haben, mal zu lesen in Ruhe, was auch viel zu kurz gekommen ist in der Zeit davor. Also ja, Einsamkeit war da, aber nicht so arg, wie ich das tatsächlich befürchtet hatte.
Mit welchem Gefühl bist du denn dann jetzt nach Deutschland wieder zurückgekehrt?
Mit dem Gefühl, einfach eine Bereicherung gehabt zu haben. Ja? Also wirklich ein Gefühl der Dankbarkeit, dass ich das auch machen konnte, diese Reise. Ja, dass ich die Möglichkeit hatte, sie machen zu dürfen auch. Und einfach auch mit einem viel, viel größeren Erfahrungsschatz. Ja? Also diese ganzen, ich glaube, ich bin jetzt ja ziemlich genau einen Monat wieder zurück, aber ich habe das Gefühl, diese ganzen Eindrücke immer noch nicht so richtig verarbeitet zu haben. Ja? Also und ich glaube einfach, dass ich da viel auch für mich selber rausziehen kann aus dem, was ich gesehen habe, was ich erlebt habe, was ich über mich selber auch erfahren habe. Also ja, einfach diese Selbstreflexion und auch das Wissen einfach, dass es so viel noch da draußen gibt und so viele spannende Städte, so viele spannende Menschen, so viele Menschen, die alle ihre eigene kleine Geschichte haben, ja, deren Weg man vielleicht auch nur minimal gekreuzt hat, aber es einen trotzdem irgendwie bereichert hat.
Ja, diese Horizonterweiterung, ne, die eigene persönliche. Ich kenne das auch noch von den Grabungen damals während des Archäologiestudiums. Da hieß es dann auch, okay, alles klar, wir graben jetzt in den Abruzzen, da musst du jetzt aber alleine hinreisen von Süddeutschland aus. Und dann fliegt man erst nach Rom, dann steigt man in einen Bus und fährt ins Hinterland. Und irgendwann ist man weit weg von den Städten, wo Touristen unterwegs sind und nur noch wirklich dort auf dem Land, wo Leute rumlaufen, die wirklich auch noch nie aus ihrem Heimatdorf rausgekommen sind. Und man kehrt da, und selbst von diesen Kleinigkeiten kehrt man wirklich irgendwie anders wieder wieder zurück. Man hat Einblicke bekommen in eine Welt, die man so im Arbeitsalltag daheim gar nicht mitbekommen würde.
Ja, vor allem auch das, ich meine, ich war ja jetzt in Europa und Europa ist ja schon irgendwie auch historisch bedingt immer ein Kontinent, der irgendwie eng zusammengestanden hat. Ja, man nicht immer friedlich natürlich, auch da gab es natürlich viele, viele Konflikte in der Vergangenheit. Aber irgendwo hat Europa meiner Meinung nach schon irgendwo eine gemeinsame Identität. Und da hat man zum einen irgendwie einen gemeinsamen Grundstein sozusagen, aber gleichzeitig ist jede Kultur dann auch wieder für sich. Und einfach auch da Einblicke zu bekommen, was ich zum Beispiel gemacht habe, ich bin halt ein großer Freund des leiblichen Wohls und ich habe bestimmt auf der Reise jetzt 6 oder 7 Food-Touren gemacht in den Städten, denen ich war.
Geil.
Das heißt mit einem lokalen Guide, irgendwie so Kleingruppen, also in der Regel waren das halt 4, 5, 6 Leute und mit denen ist man dann halt 3, 4, 5 Stunden durch die Städte gelaufen und hat dann einheimische Spezialitäten kosten können. Und ist dann wirklich auch mit dir an die Orte gegangen, wo wirklich auch die Einheimischen hingehen. Ja, also du hast natürlich auch überall irgendwelche Touri-Fallen, klar. Aber, und du hast nebenbei noch eine Stadtführung gehabt. Ne? Das heißt, es hat quasi mehrere Sachen, die ich halt sehr mag, verbunden. Essen zum einen, aber halt einfach auch was über die Städte und die Geschichte und die Kultur zu lernen.
Was war dein Lieblingsessen auf dieser Reise? Das muss ich fragen.
das hast du mich kalt erwischt. ich glaube tatsächlich, das Leckerste war mit das Simpelste, was ich gegessen habe. Das war nämlich einfach so ein Heringsbrötchen in Amsterdam.
Boah, warum denn ausgerechnet das?
Ich weiß nicht, das war einfach irgendwie, vielleicht hat das Ambiente da wieder dazu beigetragen, dass ich das irgendwie in so einer szenischen Gracht irgendwie vertilgt habe, aber ja. Es war irgendwie, es hat mir einfach sehr, sehr gut geschmeckt.
Mein Gott. Nochmal kurz zurück zu Deutschland, hattest du wieder Lust, hierher eigentlich zurückzukommen? Weil, also ich erinnere mich an meine Reisen in der Vergangenheit, da hatte ich oft das Gefühl, ich hätte noch länger wegbleiben können. Gut, ich war jetzt auch nicht 80 Tage meistens weg, aber hattest du Lust, wieder zurückzukehren zu den alten Tapeten oder wie hat sich das angefühlt?
Also ich hätte auch durchaus noch länger reisen können, glaube ich. Ich habe aber auch auf der Reise dann auch gemerkt, und das ist jetzt, glaube ich, auch so ein bisschen das Klischee, aber dass man doch auch, weißt du, das Gras ist auf der anderen Seite immer grüner, ne? Dass es doch zu Hause ja auch schöne Dinge gibt, nachdem man sich dann zurücksehnt. Und habe auch ein Gespräch mit anderen Leuten, mit denen mich gefragt haben, so, ja, wo kommst du denn her? Und ich so, ja, aus München. Also, oh, München, ja, ganz toll. Und es muss ja eine super schöne Stadt sein. Und dann ist mir auch dann in den Gesprächen immer klar geworden, ja, die haben recht, das ist tatsächlich eine sehr schöne Stadt. Und ich fühle mich in München tatsächlich auch wohl, auch jetzt gerade mit meinem Umfeld und so weiter. Und habe, glaube ich, durch die Betrachtung aus der Distanz auch das, was ich zu Hause habe, glaube ich, einfach auch wieder mehr schätzen gelernt tatsächlich.
Ja. Und jetzt geht's ja wahrscheinlich wieder weiter mit der Arbeit, nehme ich an. Wie würdest du denn... Also wie sähe denn jetzt dein perfekter Job aus, wenn du ihn dir selber formen könntest? Was würdest du denn jetzt am allerliebsten machen? Was sind denn da so die Dinge, die da so einfallen?
Also ich würde schon gerne in dem grundsätzlichen Tätigkeitsfeld, was ich jetzt letzten Jahre gemacht habe, bleiben, also in der Videoproduktion.
Ja, ja.
Ich könnte mir tatsächlich auch gut vorstellen, wieder in den Gaming-Bereich zurückzugehen. Weil das einfach auch eine Leidenschaft ist, die mich jetzt mein ganzes Leben mehr oder weniger schon begleitet. Und ich das schon auch irgendwo vermisst habe in den letzten Jahren, da irgendwie tätig zu sein. Auf der anderen Seite habe ich es aber auch genossen, mal jetzt ohne den üblichen Zeitdruck einfach auch mal Spiele spielen zu können und einfach auch die Spiele spielen zu können, auf die ich gerade Bock habe und nicht die jetzt nur die neuesten Veröffentlichungen sind. Aber ja, grundsätzlich kann ich mir schon vorstellen, da wieder zurückzugehen. Und ich habe noch eine andere große Leidenschaft, der ich zurzeit sehr ausgiebig fröne und durch die Pandemie auch verstärkt gekommen bin, und das ist das Quizzen tatsächlich.
Das Quizzen?
Ja, also, ich bin ein leidenschaftlicher Pubquizzer. Wir haben da so eine kleine Crew, mit der wir uns regelmäßig zum Pubquiz gehen, und haben in der Corona-Zeit auch online uns eigentlich wöchentlich getroffen und uns dann gegenseitig ja, Fragen gestellt und Quizzes gemacht für die anderen jeweils. Und ich habe von einem ehemaligen Arbeitskollegen von Sport1 erfahren, dass er wohl jemand kennt in seiner Heimatstadt Hamburg, oder zwei Leute kennen in ihrer Heimatstadt Hamburg, die das tatsächlich mittlerweile professionell betreiben.
Man kann das professionell betreiben? Wie funktioniert das denn?
Die haben wohl irgendwie so ein Quizkonzept erstellt, auch mit viel Medien drumherum, ja, also Foto, Video, alle möglichen Musik, und richten da Quizzes aus, für die hat jeder einen Eintritt sozusagen auch zahlt.
Abgefahren, ja.
Das Konzept von denen muss irgendwie so erfolgreich sein, dass sie es mittlerweile irgendwie dann auch schon weiter lizenziert haben.
Wow, und da könntest du dir auch vorstellen, also, in diese Richtung, aha.
In einer idealen Welt, da wirklich überhaupt kein Risiko bestünde, würde ich das wahrscheinlich tatsächlich machen.
Der Knaller. Tim, während du das erzählt hast, habe ich mal kurz was gegoogelt, und zwar die besten Pub-Quiz-Fragen. Ich habe Lust, dir zwei typische Pub-Quiz-Fragen zu stellen. Darf ich? Das sind klassische Fragen, die so ein typisches Pub-Quiz, weil ich mache das auch gerne, aber nicht so häufig wie du, aber ich habe das vor der Pandemie mal sehr gerne gemacht. Das ist nämlich so Fragen, ich weiß ganz genau, wie das nämlich ist, und du auch. Da sitzt man dann schon so drin, man hat schon zwei Bier getrunken, und dann wird diese Frage so als zweites oder drittes gestellt. Und dann stöhnen alle auf, weil sie alle eigentlich die Antwort wissen, aber es nicht so richtig hinbekommen. Und das davon, davon habe ich jetzt zwei Fragen für dich vorbereitet. Ja? Ja,
das ist dieses typische Phänomen, dass du halt in der, sag ich mal, Situation dann oder der Stresssituation dann plötzlich die einfachsten Dinge nehmen. Lustigerweise war ich jetzt erst letzten Samstag in Würzburg bei den Bayerischen Quizmeisterschaften, und da stand ich dann auch teilweise bei einigen Fragen, die eigentlich sonst, da könntest du mich nachts um drei wecken und ich wüsste das sofort, und das ist
mega
geschossen, wie der Ochs vom Berg stand, aber ja.
Also pass auf, erste Frage. Aus welcher Stadt kommen die Beatles?
Liverpool.
Okay, Knaller, alles komplett richtig. Jetzt wird es ein bisschen schwerer, Achtung. Wie viele Tasten hat ein klassisches Klavier?
88.
Was? Warum weißt du das? Warum weißt du das, Tim?
Das ist so dieses, ohne zu wissen, was man sich dann irgendwie drauf geschafft hat.
Okay, ich hab noch so eine Frage. Also du merkst, aber ich finde, die Pub-Quiz-Fragen habe ich gut getroffen. Das sind wirklich so, pass auf. Wie viele Kantone hat die Schweiz?
Das war tatsächlich erst letztens noch irgendwie eine Frage, die mir gestellt wurde. Ich weiß jetzt nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Aber es sind, glaube ich, mehr als man denkt. Ich hätte, glaube ich, irgendwas zwischen 10 und 20 gesagt. Es sind, glaube ich, aber über 30, kann das sein?
Es sind 26.
26, okay.
Ja, naja. Aber ich bin beeindruckt. Ich finde das toll. Krass, ey. Aber was für ein guter Plan, ey. Das wäre ja mega geil. Also dafür schon toi, toi, toi. Ich frage mal andersrum, worauf hättest du gar keinen Bock? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, also quasi Red Flag deiner Arbeitssuche, das willst du auf gar keinen Fall?
Es gibt sicherlich ein paar Sachen, wo ich kein Interesse dran habe, aber die würde ich dann natürlich dann auch einfach von vornherein aussieben. Also ich glaube, ich bin schon zuversichtlich genug, dass ich mir sicher bin, irgendwas in dem Bereich, der mich interessiert, zu finden. Also, dass ich da nicht in welche faulen Kompromisse eingehen müsste und letztendlich in jedem Job lande, der mir gar nicht zusagt.
Ja. Mensch, du, da drücke ich dir aber gehörig die Daumen, aber bis es in den Gelenken knackt, du. Wirklich. Also, ganz großes Daumen drücken. Ich werde es von außen weiterverfolgen und hoffe natürlich, dass du irgendwo landest, wo es dir auch richtig gut rundum geht. Und apropos gut rundum gehen, ich fand das richtig schön, mal mit dir wieder zu quatschen und so
bisschen
zu
hören,
was passiert ist. Also, das ist ja, vor allem, ich konnte ja auch fragen, was ich schon ewig mit mir rumgetragen habe, und jetzt konnte ich es mal loswerden. Also hochspannend, wirklich toll.
Nee, ich hab's auch sehr, sehr genossen, und ich fand's auch schön, dass wir mal reden konnten. Ich meine, ich folge natürlich auch mit großem Interesse, was du so gemacht hast
in den letzten Jahren.
Jetzt nicht nur mit Okay, Cool, sondern auch mit The Pod und so, ja.
Ja. Schön. Irgendwie geht's voran, Tim. Ich freue mich. Du, ich drück dir, wie gesagt, die Daumen lass uns in Kontakt bleiben und erzähl mir oder poste es irgendwo, wo ich es sehen kann, wie es weitergeht. Ich bin so gespannt.
Das werde ich.
Sehr schön. Tim, ich wink dir zu. Wir hören uns bald wieder.
Vielen Dank, Dom. Bis dann.
So, ihr wunderschönen Menschen da draußen. Das war mein Gespräch mit Tim Hoppmann. Es war mir eine ganz große Maximalfreude, ohne Witz, ihn endlich mal wieder gehört zu haben und ein bisschen in der Vergangenheit gekruscht zu haben und hier und da auch über Themen wie Mental Health gesprochen zu haben. Ich hoffe, euch hat die Folge was gegeben und wenn ihr wiederum, mein Gott, mir was geben wollt, dann seid herzlich eingeladen, mal auszuchecken den Steady-Link, den ihr in der Folgenbeschreibung verlinkt seht. Dort könnt ihr für knapp 5 € im Monat Supporter von Okay Cool auf Steady werden. Und dafür bekommt ihr nicht nur mein Dankeschön, sondern auch jeden Freitag besondere Podcast-Formate in den Feed und die Ohrmuscheln gespült. Ich habe gehört, das soll sich lohnen und in Zukunft soll sogar noch mehr kommen. Seid gespannt, haltet euch bereit, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zu einer neuen Folge und so weiter. So, ne? Passt auf euch auf, wir hören uns.